Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. 10 Bundesländer öffnen Kitas und zumindest Grundschulen. Viele sind erleichtert, aber einige belastet gerade das angesichts der Verbreitung von Virusmutationen. Könnte Bildungspersonal früher geimpft werden? Darüber sprechen die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder und wir liefern Ihnen alles Aktuelle dazu. Wegen der Mutation B.1.1.7 ist es auch aus unserer Warte interessant zu sehen, wie die Briten sich jetzt in der Debatte um Lockerungen verhalten. Wir schalten gleich nach London, wo der Premierminister gerade seine Pläne vorgestellt hat. In Sachen Impfung mahnte der Bundespräsident heute nachdrücklich zur Solidarität.
Je rascher auch wir in Deutschland und Europa bereit sind, ein wenig von dem abzugeben, was uns gesichert ist, desto eher können wir das Infektionsgeschehen global eindämmen, desto eher schützen wir uns alle gegen das Risiko neuer und immer gefährlicherer Mutationen.
Frank-Walter Steinmeier hat heute mit dem Chef der WHO über die internationale Dimension der Pandemie beraten. Die EU will neue Strafmaßnahmen gegen Russland auf den Weg bringen, wegen des Umgangs mit Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Wen das betreffen kann, darüber informiert gleich unsere Korrespondentin. Den Hintergrund gibt es wie gewohnt hier ab 18.40 Uhr. Heute geht es um die Macht der Mikrochips, wie der Halbleitermangel die Weltpolitik beschäftigt. Abwägungen können etwas ganz Vertracktes sein, zumal wenn es um schwerwiegende Grundrechtsentscheidungen geht. So ist es auch gerade bei den Schul- und Kita-Öffnungen in der Pandemie. Wie viel Zeit ohne Bildung vor Ort, ohne echte Sozialkontakte kann man kleinen Menschen antun, in deren jungen Leben einige Monate schon eine Ewigkeit sind? Und wann gefährdet man sie, ihre Familien und das Bildungspersonal gerade mit Schule einfach zu stark? Jürgen König berichtet über Öffnungen trotz Infektionszahlen, die vielerorts stagnieren.
In 10 Bundesländern können Kinder jetzt wieder zur Schule gehen, begleitet von vorsichtigem Optimismus der politisch Verantwortlichen. Etwa Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD. Sie findet es richtig, die Schulen jetzt Schritt für Schritt zu öffnen, trotz steigender Inzidenzwerte. Wichtig sei es, dabei differenziert vorzugehen, sagte sie im ZDF.
Wenn es einzelne Regionen, Gebiete gibt, in denen die Inzidenz unverhältnismäßig steigt, wenn es Mutationen gibt, die auftreten, dann muss natürlich wieder geschlossen und zurückgefahren werden. Aber überall dort, wo die Inzidenz in einem Rahmen ist, der als vertretbar auch gilt, werden wir darauf achten müssen, dass eben ein Mix aus eben den Hygieneregeln plus einem vermehrten Testen plus Impfen, sobald es geht, möglich ist.
Nötig sei auch, so Giffey, das Personal in Schulen und Kitas nun möglichst schnell zu impfen und dafür die Impfpriorisierung zu ändern. Genau das sieht ein Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor, der seit heute mit den Ländern verhandelt wird. Danach sollen Lehrkräfte an Grundschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher in Kitas von der dritten in die zweite Gruppe der Impfreihenfolge vorgezogen und damit früher gegen das Coronavirus geimpft werden können. Die Änderung der bestehenden Testverordnung, hieß es, könnte eventuell schon am Mittwoch in Kraft treten. Für einen Umgang mit dem Coronavirus jenseits des Lockdowns warb heute ein Bündnis aus Kultur, Sport und Wissenschaft. Andrea Zietschmann, die Intendantin der Berliner Philharmoniker.
Ja, die Erfahrung nach fast einem Jahr Leben mit Corona hat uns deutlich gemacht, den Tag X wird es nicht geben, an dem alles wieder wie vorher sein wird. Wir müssen also einem dynamischen Prozess begegnen, wir müssen Wege finden und definieren, das Leben auch mit Corona, so gut es geht, für die Gesellschaft, für uns zu gestalten.
Fast 40 Institutionen haben gemeinsam ein detailliertes Basiskonzept erarbeitet, das wissenschaftlich fundiert kulturelle und sportliche Großveranstaltungen unter Beteiligung von Zuschauern möglich machen soll, unter strikten Auflagen von der Veranstaltungsorganisation bis zu Hygienemaßnahmen. Der Umweltmediziner Georg Christian Zinn.
Wir sehen jetzt eine deutlich veränderte Situation, die im Gegensatz vor der zweiten Welle. Die medizinischen Bereiche, die Intensivstationen sind nicht mehr so belastet. Wir sehen, dass ein Großteil der schutzwürdigen Bevölkerungsgruppen mittlerweile durchgeimpft sind. Also diese reinen Inzidenzzahlen werden und müssen an Bedeutung verlieren. Darauf fußend möchten wir ein Angebot machen mit medizinisch-wissenschaftliche Expertise, wie wir eben Zuschauer und Gäste wieder in die jeweiligen Spielstätten oder Stadien reinbringen können.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte am Nachmittag die Bedeutung internationaler Solidarität bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Bei einer gemeinsamen virtuellen Pressekonferenz mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros sagte Steinmeier, Impfstoffe gegen Corona würden auf absehbare Zeit ein knappes Gut sein. Zwar sei jede Regierung zuerst ihrer Bevölkerung verpflichtet, doch dürfe dabei die internationale Dimension der Pandemie nicht aus dem Blick geraten.
Auf dem Spiel steht die Frage, in welcher Welt wir nach der Pandemie leben wollen. Verweigern wir die nötige Solidarität, dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere Länder dieses Vakuum mit frühen Lieferungen für eigene Zwecke nutzen. Die Pandemie ist auch ein geopolitischer Moment mit enormen Folgen für unsere Zukunft und die Rolle, die wir in der Welt nach der Pandemie spielen.
Der Umgang mit den weltweiten Folgen von Corona sei auch eine Frage der Menschlichkeit, so der Bundespräsident, und eine Frage nach unseren eigenen Maßstäben und inwieweit wir uns an ihnen messen lassen.
Das war aus Berlin ein Bericht von Jürgen König. Dass die Zahlen in Deutschland insgesamt nicht mehr deutlich nach unten gehen, verdeutlicht wohl auch die ansteckendere Variante B.1.1.7, bahnt sich ihren Weg. Sie wird bei uns auch gerne britische Mutante genannt, weil sie als erstes in der Grafschaft Kent entdeckt wurde. Diese Variante war mit Auslöser für die extrem hohen Zahlen in England. Ende des Jahres mit bis zu 60.000 Neuinfektionen an einem Tag. Anfang Januar deshalb der Komplett-Lockdown. Es lohnt sich also auch aus der kontinentaleuropäischen Perspektive hinüberzuschauen, wie die britische Regierung weiter mit dieser Mutation umgeht. Gerade hat sich Premierminister Boris Johnson zu geplanten Öffnungen geäußert. Christine Heuer in London, wie sieht der Öffnungsplan genau aus?
Boris Johnson nennt diesen Öffnungsplan eine Roadmap in die Freiheit. Das heißt aber auch, da wird ein ganzer Weg zurückgelegt. Das kommt nicht schlagartig. Die Lockerungen kommen nach und nach. Konkret im März machen die Schulen alle wieder auf. Man darf sich mit einer anderen Person draußen treffen. Outdoor-Sport wird wieder erlaubt, Tennis etc. Im April folgen dann die Geschäfte, Friseure, Restaurants dürfen draußen bedienen. Museen dürfen öffnen, sogar Schwimmbäder und Fitnessclubs, wenn auch unter Auflagen. Im Mai dann Gastronomie drinnen, mit wenigen Zuschauern auch wieder Sport- und Kulturveranstaltungen. Man darf sich wieder nach Hause einladen und im Juni, Ende Juni, soll dann alles wieder halbwegs normal sein. Sogar Nachtclubs dürfen dann wieder öffnen. Und dann gibt es zusätzlich noch Einzelentscheidungen, die abhängig sind vom Verlauf der Zahlen, wie sich die Pandemie entwickelt. Das betrifft dann unter anderem Reisen, vor allem auch Flüge ins Ausland.
Was bedeutet denn, man öffnet nach und nach, wird dann trotzdem aber noch geschaut, wie sich das Infektionsgeschehen komplett entwickelt?
Ja, zwischen diesen einzelnen Stufen liegen jeweils 5 Wochen. Das ist Zeit, in der beobachtet wird, wie sich eben die Zahlen entwickeln, ob man sich diese Freiheiten, die neuen, wirklich leisten kann oder ob man gegebenenfalls gegensteuern muss. Mehr Freiheiten, das ist auch ganz klar, gibt es nur, wenn die Zahlen nicht erneut explodieren, wenn die Krankenhäuser nicht überlastet sind und wenn es keine schlimmen neuen Mutationen gibt. Das kann man ja auch überhaupt nicht absehen. Was da noch an Überraschendem auf das Land zukommt.
Es hieß ja früh, die Maßnahmen helfen in England gut gegen die Mutation. Die Zahlen fielen durch die Maßnahmen ja auch stark. Das war ein Mutmacher, auch für Menschen hier. Hat sich das also bewahrheitet oder fällt da auch schon die britische Impfkampagne ins Gewicht?
Es stimmt, denke ich, beides. Der Lockdown hilft, denn wenn man sich isoliert, dann kann das Virus sich einfach nicht so gut ausbreiten. Und der Lockdown hier ist ja auch schon sehr lang. Es gab immer wieder Unterbrechungen. Der neue Lockdown gilt erst seit Januar, aber im Grunde ist hier bis auf wenige Wochen seit November alles ziemlich lahmgelegt. Und der Lockdown endet ja auch nicht abrupt, sondern eben, wie beschrieben, nur nach und nach. Aber das Impfprogramm ist genauso wichtig. Heute haben wir neue Daten von der Gesundheitsbehörde bekommen. Danach schützt BioNTech mit etwa 70%iger Wahrscheinlichkeit gut vor Ansteckungen und auch vor der Weiterverbreitung von Corona. Und das sogar schon nach nur einer Dosis. Beide Impfstoffe, auch AstraZeneca, da gibt es nur keine Zahlen zu, schützen offenbar auch vor der britischen Mutation und vor schweren Krankheiten. Krankheitsverläufen. Das sind alles gute Nachrichten. Wir wissen aber natürlich nicht, wie viel Anteil der Lockdown an dieser positiven Entwicklung hier hat und wie viel dazu die Impfstoffe beitragen. Aber klar ist, die Briten impfen eben sehr viel und wirklich sehr, sehr schnell, schneller sogar, als sie sich das selber vorgenommen haben. Und das dauert nicht mehr lange, dann sind hier ein Drittel der Menschen geimpft.
Und damit sind die Briten deutlich weiter im Impfprogramm als die Deutschen und die Europäer. Christina Heuer, danke für diese Einschätzung aus London. In Brüssel gab es heute auch einiges abseits der Corona-Pandemie zu besprechen. Die Außenminister der EU haben sich getroffen, um zum Beispiel über den weiteren Umgang mit Russland zu beraten. Die Forderungen der Chefdiplomaten, Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, solle sofort freigelassen werden. Die verpufften ja in den vergangenen 3 Wochen. Jetzt sieht alles nach neuen Sanktionen aus. Deshalb schalten wir jetzt auch direkt nach Brüssel zu Bettina Klein. Frau Klein, wie sehen denn diese neuen Sanktionen konkret aus?
Ja, zum ersten Mal wird der neue Menschenrechtssanktionsmechanismus angewendet. Den hat die Europäische Union im Dezember beschlossen. Das, was man in Amerika Magnitsky Act nennt. Also man kann dadurch gezielt einzelne Menschen, einzelne Personen sanktionieren, ohne einen ganzen Sanktionsmechanismus gegen ein ganzes Land verhängen zu müssen. Und im Fall Nawalny hat man sich jetzt politisch darauf verständigt, dass man gegen mehrere Personen, die unmittelbar an seiner Festnahme und an seiner Verurteilung beteiligt waren, also wo man das auch sehr gut nachweisen kann vor Gerichten, dass man gegen die Sanktionen verhängt. Der Außenbeauftragte Josep Borrell ist jetzt beauftragt worden, das genau auszuarbeiten. Er sagte gerade in der Pressekonferenz, das wird auch nicht lange dauern, also in der nächsten Woche wird er schon konkret die Namen vorlegen. Das Ganze wird dann in einem schriftlichen Verfahren durch die Staaten der Europäischen Union nochmal bestätigt werden müssen, aber das ist nach diesem politischen Beschluss jetzt eben gerade sicherlich eine Formalie. Er hat nochmal wiederholt, Josep Borrell, was er schon nach seiner Rückkehr von seinem unglücklichen Besuch in Moskau gesagt hat, nämlich das Land driftet ab auf einem autoritären Weg und auch weg von Europa. Und er hat 3 Prinzipien genannt, nach denen man jetzt insgesamt verfahren will in der Zusammenarbeit mit Russland. Pushback bei Menschenrechtsverletzungen, also diese zurückzudrängen. 2. Contain, eindämmen von Desinformation, auch von Cyberattacken. Und Engage, also ich sag mal, das Gespräch suchen bei Fragen, wo die Europäische Union ein Interesse daran hat. Auch Heiko Maas, der deutsche Außenminister, sagte gerade nochmal, wir müssen auch versuchen, den Dialog wieder zu finden. Aber der Ball liegt da im Augenblick eindeutig in Moskau, auch aus Sicht der deutschen Bundesregierung.
Apropos Gespräch, es gab ja heute auch die erste Videoschalte mit dem neuen US-Außenminister Blinken. Flammt da gerade eine alte Liebe neu auf?
Ja, das klang gerade so. Also Josep Borrell sprach gerade davon, das sei wirklich das Highlight gewesen, dieses ja physisch stattgefundenen Außenministertreffens hier in Brüssel. Man hat sich mit Sanktionen in vielerlei Hinsicht beschäftigt und diese Videoschalte mit dem neuen amerikanischen Außenminister sei sehr positiv gewesen, eine positive Diskussion. Es ginge nicht nur darum, die Partnerschaft wieder zu vertiefen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, sondern auch gemeinsam so etwas zu verfolgen wie Global Leadership, also gemeinsam zu führen in wichtigen Fragen, nicht nur bei der Pandemiebekämpfung, sondern auch in anderen Bereichen. Man betrachte sich gegenseitig als den besten Partner. Also das klang sehr, sehr positiv. Und sicherlich war ein Thema dabei auch, wie es jetzt mit dem Iran-Abkommen weitergehen soll. Da arbeitet Borrell ja daran, dass sich alle Parteien wieder an einen Tisch setzen und so eine Gleichzeitigkeit herstellen können, dass der Iran sich wieder daran hält und die Amerikaner dann quasi irgendwie parallel auch wieder zurückgehen in dieses Abkommen. Also das ist das erste große, wichtige konkrete Feld, an dem man jetzt zusammenarbeiten wird.
Die USA hatten sich ja auch sehr schnell eindeutig zu Sanktionen gegen die Militärregierung in Myanmar ausgesprochen. Was kommt da von der EU heute?
Ja, man bereitet Reaktionen vor, allerdings nicht solche, die Bevölkerung treffen könnten. Also da geht man doch etwas zurückhaltender voran als jetzt andere Staaten. Im Gespräch sind gezielte Sanktionen gegen Militärs und gegen deren ökonomische Grundlagen sozusagen. Das ist in Vorbereitung, wie auch weitere Reaktionen in Richtung Belarus in Vorbereitung sind. Da gab es jetzt also eine Art Übereinkunft, aber das konkret auszuarbeiten, das wird der Außenbeauftragte und der Auswärtige Dienst hier in Brüssel in den nächsten Tagen und Wochen vornehmen.
Danke. Nach Brüssel, Bettina Klein. Drei Wochen ist der Militärputsch in Myanmar inzwischen her und obwohl ihnen Gewalt angedroht wird, gehen inzwischen hunderttausende Menschen, so wird es zumindest berichtet, auf die Straße gegen die politischen Zustände im Land. Heute wurden aus verschiedenen Landesteilen Massendemonstrationen gemeldet und Aktivisten riefen zu einem Generalstreik auf unter dem Motto Volksaufstand 22. Februar 2021. Lena Bodewein berichtet über die aktuelle Lage in einem Land im Streik.
Bauhelme, Megafone, alles, was Krach macht, um darauf zu schlagen. Damit sitzen die Menschen auf den Kreuzungen. Oder sie ziehen zu Zehntausenden über die Straßen. Ob in Yangon, der größten Stadt des Landes, in der Hauptstadt Naypyidaw oder Mandalay. Sie stampfen auf Bilder von General Min Aung Hlaing, der sich vor 3 Wochen an die Macht geputscht hat. Und obwohl die Militärjunta mit drakonischen Strafen droht, tritt das Land heute in den Streik.
Wir wollen nicht unter der Kontrolle einer Militärdiktatur stehen. Also sind wir hierher gekommen und schließen uns dem Protest an. Und es ist egal, ob wir dann nichts verdienen.
Sagt dieser junge Mann namens Chao Chao der Nachrichtenagentur Reuters.
Mir geschieht nichts, wenn ich weniger verdiene. Aber wenn wir unter einer Militärdiktatur bleiben, dann werden wir zu Sklaven. Darum protestieren wir, denn wir wollen keine Sklaven sein.
Viele Geschäfte sind geschlossen. Durch alle Schichten und Berufsgruppen haben die Bewohner des Landes ihre Arbeit niedergelegt und sich dem Widerstand gegen die Machtübernahme des Militärs angeschlossen. Sie wollen das Land lahmlegen mit Autokolonnen oder Moped-Mobs. Sie haben Blumen an die Lenker gesteckt. Menschen recken die Hände zum Dreifingergruß, halten Plakate von Aung San Suu Kyi hoch. Egal, welches Risiko sie eingehen, erzählt der Aktivist Aung Chao.
Wir sitzen im selben Boot wie die Menschen, die ihr Leben geopfert haben. Wir schließen unsere Geschäfte und demonstrieren auf den Straßen gegen die Militärdiktatur.
Begonnen hatte die Bewegung des zivilen Ungehorsams mit Ärztinnen und Ärzten, ging über zum Universitätspersonal bis zu den Ministerien und zu den Arbeitern, wie auf der Werft in Mandalay. Als sie am Wochenende streikten und Demonstranten sie in der Arbeitsniederlegung unterstützten, schossen Polizisten und Soldaten in die Menge. Dutzende Menschen wurden verletzt, 2 starben. Eines der Opfer war ein Teenager, der mit einer Handkarre herbeigeeilt war, so heißt es, um beim Transport von Verletzten zu helfen. Doch die Gewalt hat die Menschen am Wochenende erst recht auf die Straße gebracht, in Trauerzügen oder zu Mahnwachen. Mit Kerzen und Blumen in der Hand haben sie niedergekniet und für die Opfer gebetet. Auf ihren Transparenten steht: Wir haben unsere Sicherheit verloren. Wir wollen Demokratie, keine Diktatur. Helft Myanmar. Die Plakate sind auf Englisch verfasst und damit klar an die Außenwelt gerichtet. Bitte ergreift ernsthafte Maßnahmen gegen das Militär in Myanmar. Es terrorisiert sein eigenes Volk. Die Aufmerksamkeit der Welt ist den Demonstranten wichtig. Sie wollen nicht alleingelassen werden. Sie setzen auf die USA oder die Vereinten Nationen. Und Exilburmesen wie Prinh Thun kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Sie lebt in den USA und beschreibt den Zustand ihrer Heimat für das Ausland nachvollziehbar in einer Videodiskussion. Soldaten und Polizei können in jedes Haus marschieren, alles durchsuchen, jeden festnehmen. Jeder kann so lange festgehalten werden, ohne Grund, wie die Polizei oder das Militär es möchte. Du kannst nicht mehr schlafen, weil du das Klopfen der Polizei fürchtest. Es ist schlimmer als jeder gruselige, dystopische Film. Das ist die Wirklichkeit der unbewaffneten 54 Millionen Menschen in Myanmar. Das Militär droht den Demonstranten auf seinem Fernsehsender unverhohlen. Sie befänden sich auf einem Weg der Konfrontation, auf dem sie den Verlust von Menschenleben erleiden werden.
Das waren Informationen von Lena Bodewein. Und nicht nur am Beispiel Myanmar zeigt sich aktuell, mitten in einer ohnehin schwierigen Pandemielage steht es schlecht um die Einhaltung der Menschenrechte in der Welt. Corona verschlechtert die Lage an vielen Orten. Immerhin, im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen werden die zahlreichen Missstände offen angesprochen. Zum Auftakt der Frühjahrssitzung berichtet Dietrich Karl Meurer.
Videobotschaften statt Reden im Saal des Genfer Nationenpalasts. Wegen der Pandemie findet die mehrwöchige Sitzung des Menschenrechtsrats rein virtuell statt. Zum Auftakt nutzte eine Reihe von hochrangigen Staatenvertretern das Podium, um Menschenrechtsverletzungen offen anzusprechen. So auch Bundesaußenminister Heiko Maas, der auch einen Blick auf Deutschland warf und selbstkritisch sagte, es bleibe noch viel zu tun, bis die Gesellschaft der Bundesrepublik für alle Bürgerinnen und Bürger wirklich inklusiv, fair und gerecht ist. Scharf kritisierte Heiko Maas zum Beispiel China. Unser Bekenntnis zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lässt keinen Raum für die willkürliche Internierung ethnischer Minderheiten wie der Uiguren in Xinjiang oder Chinas hartes Vorgehen gegen bürgerliche Freiheitsrechte in Hongkong. Chinas Außenminister Wang Yi konterte später, die Tür nach Xinjiang stehe immer offen. Man lade die UNO-Menschenrechtskommissarin ein, Xinjiang zu besuchen. Gleichzeitig verwahre China sich dagegen, dass die Menschenrechte als Vorwand benutzt werden, um sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Als eine solche dürfte China wohl die Forderung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda bezeichnen, der sich extrem besorgt zeigte über den Umgang Russlands mit dem inhaftierten Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Ich fordere die russischen Behörden auf, ihre internationalen Verpflichtungen zu erkennen und deshalb Alexei Nawalny und seine inhaftierten Unterstützer freizulassen. Als eines der drängendsten Probleme bezeichnete der britische Außenminister Dominic Raab die Lage in Myanmar. Drei Wochen nach dem Militärputsch. Die Menschenrechtssituation dort verschlechtere sich. Die Verstöße sind gut dokumentiert. Dazu gehören willkürliche Verhaftungen und drakonische Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Diese Krise stellt eine erhöhte Gefahr für die Rohingya und andere ethnische Minderheiten dar. Das Militär muss zurücktreten. Zivile Führer müssen freigelassen werden und die demokratischen Wünsche des Volkes von Myanmar müssen respektiert werden. Schon am Vormittag hatte der UNO-Generalsekretär gesagt, ein solcher Putsch wie in Myanmar habe in unserer modernen Welt keinen Platz.
Donald Trump ist nicht mehr Präsident der USA und somit genießt er auch keine juristische Immunität mehr. Jetzt hat Trump eine Niederlage vor dem obersten Gerichtshof erlitten. Seine Steuerunterlagen müssen an die New Yorker Staatsanwaltschaft gegeben werden. Thorsten Teichmann berichtet.
Trump, der sich immer gerühmt hatte, in nur einer Amtszeit drei Richterposten am obersten Gericht der USA besetzt zu haben, sieht sich einer massiven Niederlage gegenüber. Das Gericht lehnte seinen Einspruch ab und urteilte ein zweites Mal. Die Buchhalter des abgewählten US-Präsidenten müssen dessen Steuerunterlagen an die Staatsanwaltschaft in Manhattan rausrücken. Es geht insgesamt um den Vorwurf des Betrugs. Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen hatte zum Beispiel im US-Kongress ausgesagt, Trump habe den Wert von Immobilien bei den Steuerbehörden, bei Versicherungen und bei Banken entweder kleingerechnet oder aufgeblasen, je nach Geschäftsinteressen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt außerdem, ob Trump für seine Casino-Pleiten unrechtmäßig Steuern in Höhe von 73 Millionen US-Dollar abgeschrieben hatte. Es geht zudem um Steuervorteile für den Wohnsitz. Und natürlich um die mögliche Zahlung von Schweigegeld an zwei Frauen, die erklärten, Trump habe mit ihnen eine Affäre gehabt. Der Fall betrifft einen Verstoß gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung. Eine der Frauen ist Stephanie Clifford. Sie hatte in einem eigenen Verfahren Trump Verleumdung vorgeworfen. Zuletzt hatte ein Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Auch der oberste Gerichtshof der USA entschied heute, eine weitere Berufung nicht zuzulassen.
Berichtet Thorsten Teichmann. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Gleich wird es 18.33 Uhr. Seit einer Woche gibt es Abend für Abend Proteste in Spanien. Es geht um die Verhaftung des Rappers Pablo Hasél. Auch aus der Sicht der Demonstrierenden bekommt der Rapper gerade einen Maulkorb. Die Demonstrationen, teilweise auch Ausschreitungen, begannen in Hasels Heimat Katalonien, weiteten sich inzwischen aber auch auf andere Städte aus. Insgesamt wurden schon mehr als 100 Menschen festgenommen. Über die Lage nach dem Wochenende berichtet Oliver Neuroth.
Libertad Pablo Hasél. Mehrere hundert Demonstranten fordern Freiheit für den Rapper und ziehen durch die Straßen von Barcelona und anderen katalanischen Städten. Auch in Valencia und Madrid kommt es zu Protesten, die an einigen Stellen auch in Gewalt umschlagen. Einzelne Teilnehmer werfen Steine und Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei. Diese reagiert mit Schaumstoffgeschossen. Müllcontainer und Straßenbarrikaden stehen in Flammen. Seit mehreren Tagen sorgen diese Bilder in Spanien für Diskussionen. Vizeregierungschefin Carmen Calvo verurteilt die Ausschreitungen.
Ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia.
Man kann kein Recht dadurch verteidigen, dass man Gewalt zeigt. Damit ist eine rote Linie überschritten. Wir erleben nicht angekündigte Demonstrationen, Festnahmen, verletzte materielle Schäden. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Genau sie ist es, die Meinungsfreiheit, die Anhänger von Pablo Hasél in Spanien in Gefahr sehen. Sie sind der Ansicht, wie der Rapper selbst, dass seine Texte und Tweets durch die Meinungsfreiheit gedeckt sein müssen. Als Polizisten Pablo Hasél am vergangenen Dienstag aus der Universität Lleida abführen, wo er sich verschanzt hatte, streckt der Rapper noch die geballte Faust in die Luft und ruft in Richtung der Kameras: Sie werden unseren Kampf nicht stoppen und totale Amnestie. Was ihn nun im Gefängnis genau erwartet, wisse er selbst nicht, sagte der Musiker kurz zuvor in einem Telefoninterview mit dem ARD-Studio Madrid. Wahrscheinlich werde ich erst einmal 2,5 Jahre sitzen. Dazu kommen noch Bewährungsstrafen aus anderen Urteilen, die nun fällig werden könnten. Es könnte sein, dass ich 20 Jahre in Haft bleiben muss. Denn Hasél hatte schon öfter Ärger mit der Justiz. Wegen seiner expliziten Texte, aber auch, weil er einmal mit einem Journalisten aneinander geraten war und ihn verletzt hat. Um diesen Song geht es unter anderem beim aktuellen Urteil. Juan Carlos El Bobón. Der Text handelt vom spanischen Ex-König. Der katalanische Rapper kritisiert explizit dessen ausschweifenden Lebensstil und die krummen Geldgeschäfte, in die Juan Carlos verwickelt sein soll. Neben diesem Song störte sich die Staatsanwaltschaft an 64 Tweets des Rappers, in denen er Juan Carlos als Parasit, als Mafioso, kriminell und die Monarchie als mittelalterlich bezeichnet. An anderer Stelle ruft Hasél zu Gewalt an Politikern auf. Ein Gericht verurteilte ihn daher nicht nur wegen der Beleidigung und Verunglimpfung der Krone, auch wegen Verherrlichung des Terrorismus. Man muss die Musik von Pablo Hasél gar nicht gehört haben, um zu erkennen, dass eine Haftstrafe Unsinn ist. Amnesty International fordert die spanische Regierung seit Jahren auf, die Gesetze zu ändern, damit solche unfairen Strafen nicht mehr möglich sind, sagt Hasels Rapperkollege The Tangana in einem Video von Amnesty. Die Menschenrechtsorganisation prangert vor allem das sogenannte Maulkorbgesetz an. Dieses Gesetz ermöglicht den Behörden, die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit stark einzuschränken. Laut Amnesty International führt es nun dazu, dass zum ersten Mal in Europa ein Rapper ins Gefängnis muss, nur weil er das ausgesprochen hat, was er denkt. Die aktuelle spanische Linksregierung will die Gesetzgebung ändern, entschärfen. Das hatte sie schon bei Amtsantritt angekündigt. Für kritische Songtexte sollen künftig nicht mehr so harte Strafen möglich sein wie jetzt. Details zur geplanten Reform sind bisher nicht bekannt, auch nicht, wann sie in Kraft treten könnte. Für Pablo Hasél jedenfalls kommt all das zu spät, er sitzt in Haft.
Berichtet Oliver Neuroth. Und zu den Protesten in Spanien gibt es nach 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk auch einen Kommentar. Israel war und ist gerade weltweit in der Presse wegen seiner Impfkampagne. Aber heute müssen wir mal wegen eines ganz anderen Themas in das Land schauen, weil dort gerade nahezu die gesamte Mittelmeerküste von Teerklumpen verschmutzt ist. Experten sprechen von der größten Umweltkatastrophe in der Geschichte des Landes. Über Auslöser und Auswirkungen berichtet Israel-Korrespondent Tim Aßmann.
Es sind Bilder, die berühren. Eine kleine Meeresschildkröte mit klebriger Teerschicht über Kopf und Panzer. Ein 17 Meter langer Finnwal, tot am Strand angespült. Auf rund 160 Kilometern Länge wurden und werden Teerklumpen angeschwemmt, die im Sand liegen oder an Klippen kleben. Tausende Freiwillige und Soldaten sind im Einsatz, haken die Klumpen zusammen oder sammeln sie mühsam per Hand ein, so wie dieser Anwohner am Bunim-Strand nahe Haifa. Es sind unheimlich große Mengen an Teer. Es ist ein regelrechter Teerfluss, der sich am Bonim-Strand entlangzieht. Das sind keine Mengen, bei denen man sagen kann, es reicht, wenn sich eine Person darum kümmert. Das muss der Staat machen. Aber jeder, der eine Hake hat und guten Willens ist, kann herkommen und dabei helfen, zu retten, was zu retten ist. Einzelne Helfer klagten über Gesundheitsprobleme durch den Kontakt mit dem Teer. Für die Öffentlichkeit sind die betroffenen Gebiete gesperrt. Israels Meerwasserentsalzungsanlagen, die rund 3/4 des Trinkwasserbedarfs abdecken, sind nach Regierungsangaben bisher nicht von den Verschmutzungen betroffen. Das genaue Ausmaß der Umweltkatastrophe ist noch nicht absehbar. Experten gehen von verheerenden und jahrelangen Folgen, vor allem für die küstennahen Ökosysteme, aus. Von noch nie dagewesenen Schäden an Israels Mittelmeerküste sprach Shaul Goldstein, Direktor der israelischen Nationalparkverwaltung, beim Besuch eines Strandes zwischen Haifa und Akko. Wir erleben die schlimmste Umweltkatastrophe der vergangenen Jahrzehnte in Israel. Der Teer erreicht den Strand und zerstört Lebensräume. Er klebt im Sand und auf den Felsen. Er verklebt Steine und Tiere. Auch Israels Regierungschef Netanyahu machte sich vor Ort ein Bild von den Schäden. Er kündigte die kurzfristige Bereitstellung von Finanzhilfen an und will mit anderen Anrainerstaaten darauf hinwirken, dass Schiffe mit Erdgas statt mit Dieselmotoren ausgerüstet werden. Ein Langfristziel mit aktuell eher begrenzt wirkenden Erfolgsaussichten. Als Verursacher der Teerklumpen wird die Schifffahrt vermutet. Es gibt Hinweise auf einen Ölteppich rund 50 Kilometer vor der israelischen Küste, der wenige Tage vor Beginn der Umweltverschmutzung an den Stränden gesichtet wurde. Hat ein Schiff Öl oder Diesel abgelassen und so die Katastrophe ausgelöst? Wir werden die Schuldigen finden, verspricht Israels Umweltministerin Gila Gamliel. Das ist ein gravierendes Ereignis für die Umwelt. Wir werden die Quelle der Verschmutzung ausfindig machen, die Verantwortlichen finden und strafrechtlich belangen. Vor Ort geht es weiter darum, die Schäden so gut wie eben möglich zu beseitigen. Schon das Säubern der Strände wird Monate in Anspruch nehmen. Andere Küstenabschnitte sind deutlich schwieriger zu reinigen.
Und mit dem Beitrag aus Israel endet diese Sendung. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.